Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast zugeschaltet. Und wer das hier bei YouTube sehen kann, der wird es wahrnehmen. Der Gosi, der sitzt nämlich in Indonesien gerade und hat sich dort ein ruhiges Plätzchen gesucht und sich die Zeit genommen, um hier in dieses Interview zu gehen. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer den Wunsch, wann immer dir das gefällt hier, was du hier hörst und was du hier von uns erlebst, lass mir gerne eine ehrliche Rezension bei iTunes da und ich freue mich riesig auch über eine Nachricht, wo und wobei du diesen Podcast hörst. Doch jetzt geht's um Gosi und ich nenne ihn extra Gosi, weil seinen vollständigen Namen kann ich zu meiner Schande nicht aussprechen. Vielleicht verhilft er uns ja gleich nochmal dazu, das einmal ganz zu hören. Und er kommt aus Indonesien und ist mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen. Und mit allen Herausforderungen, die das dann da so mit sich gebracht hatte, die deutsche Bürokratie, die völlig neue Kultur, die ganz andere Sprache und all den Dingen, die da waren, hat das geschafft, eben Fuß zu fassen. Er machte direkt mal eine Ausbildung zum Koch, hat dann als Angestellter gearbeitet und sich nebenbei selbstständig gemacht. Und durch seine Zeit in Deutschland, und jetzt kommt so der wesentliche Punkt, hat er seine wahre Identität wiederentdeckt. Und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit multikulturellem Migrationshintergrund dabei zu helfen, ihre wahre Identität wieder zu entdecken und ganz wichtig, dabei ihre eigenen Wurzeln nicht zu vergessen. Seine Abenteuerlust, seine Achtsamkeit und vor allem seine liebevolle Art begeistert internationale Klienten, denn er ist Inspiration Coach und Life Force Coach. Habe ich so noch nicht gehört und freue mich ganz riesig drauf, dich hier im Interview zu begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Gosi.
Danke dir vielmals. Ich bin ehrlich gesagt auch jetzt sprachlos mit der Anmoderation, also besser geht es gar nicht zu beschreiben. Danke dir vielmals. Ich freue mich mega, bin gespannt, was ich euch geben kann oder Inspiration oder sogar provozierende Fragen oder Inspirationen geben kann.
Kann auch sein. Und manchmal sind das ja gerade die richtigen. Hol uns mal gerade ins Boot. Du bist in Indonesien. Wo gerade genau?
Ich bin gerade auf Bali. Man kennt, glaube ich, alle Bali, sogar teilweise kennt man nur Bali und wissen nicht, dass es zu Indonesien gehört. Das finde ich traurig. Es ist okay und da klären wir gerne auf.
Da klären wir auf. Und Indonesien besteht ja aus zigtausend Inseln. Du hast es irgendwann mal gesagt. Wie viele Inseln sind es?
17.508 Inseln.
17.508 Inseln. Und wir kennen meistens nur Bali davon.
Bali.
Und es gibt so viele andere schöne, ich habe schon viel von dir gesehen. Und ich würde gerne den Blick einmal auf den Anfang deiner Reise legen. Also so einmal, hol uns mal kurz ins Boot. Das interessiert mich sehr. Wie ist denn der Gosi aufgewachsen? Also war das eher so behütet oder war das eher so abenteuerlustig? Wie war das wohl bei dir zu Hause, als du kleiner warst?
Also wenn ich jetzt wirklich, wirklich gleich tief gehen darf oder ehrlich gehen darf, also ich mache mich richtig nackig jetzt. Und zwar vor einem Jahr, also nur mal kurz nach vorne gleich kurz, vor einem Jahr habe ich eine Reise gemacht zu meiner Ahnen sozusagen. Also wieder meine Identität zu finden, indem ich eben den Spur verfolge, also wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen wurde, wo ich eben in die Schule gegangen bin. Und da habe ich von meiner Mama gesagt bekommen oder erzählt bekommen, das hat sie mir erst das da gesagt, als ich in ihrem Bauch war, war ich schon viermal umgezogen. Echt? Also erklärt sich auch irgendwie einiges, dass ich gerne in mehreren Plätzen bin, also dass ich nicht in einem Ort bin. Ich bin in Indonesien, habe auch Wohnsitz in Deutschland und ich bin schon, sage ich mal, durch diese Nomaden, sage ich mal, in Bauch meiner Mama. Und bevor meine Mama das gesagt hat, hatte ich schon in meiner Heilungsreise, sage ich mal, hier in Deutschland durch verschiedene Ausbildungen, Mentoren, dann schon erlebt oder mitbekommen oder gespürt sogar, dass ich gesehen habe, wie ich gelebt habe, sozusagen. Und es war tatsächlich so, dass da volle Gewalt war, würde ich sagen. Beziehungsweise ich habe mit meiner Seele, als ich schon im Bauch war, schon gespürt, dass meine Mama so traurig war, dass meine Mama geschlagen wurde, dass meine Mama etwas erfahren hat, was, sage ich mal, mein Vater durch seine Aggression und Wut erfahren hat. Mhm. Und als ich dann gekommen bin auf der Welt, hatte ich eben durch meinen Blick oder aus meinen Augen ein kleines Kind schon gesehen oder interpretiert der Welt, dass die Liebe auch Gewalt ist oder war. Beziehungsweise ich hatte dann anders interpretiert, dass ja diese Wut und Aggression für mich negativ war, obwohl es eigentlich nicht so ist. Ja, es ist ja auch gesellschaftlich bedingt, da können wir auch gerne wieder da rein. Wir wollen ja oder wir meinen oder denken oder ich würde sagen eher bewerten, dass dieses Gefühl von Wut negativ ist. Ist es eigentlich nicht. Wir haben einfach nur anders erlebt in der Gesellschaft oder in meiner Familie in dem Sinne. Ich habe Probleme gehabt mit Wut. Also wenn ich wütend werde, gehe ich eher zur Flucht, weil ich nicht wollte, dass ich jemanden verletze. Mhm. Denn das war genau das, was ich gesehen habe. Wenn mein Vater wütend war, was hat mich getan? Was hat er getan? Er hat geschlagen, er hat geschrien. Das heißt, und ich habe dann gesehen, wie meine Mama geweint hat. Ja. Und gesehen, dass wie mein Papa halt irgendwie völlig außer Kontrolle war. Und das ist das, was ich nicht nur gehört habe, sondern auch gefühlt habe tatsächlich. Ja. Ich hatte einen Hass, ich hatte wirklich eine Traurigkeit, auch Ohnmacht natürlich als kleines Kind. Und aus diesem Blick oder aus dieser Brille, was habe ich getan als kleines Kind? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder bist du oder gehst du zu Rebell, ne? Also gehst du wirklich dann andere Wege, machst halt, was du willst. Es ist tatsächlich dann mein Bruder gewesen. Ja. Ich war eher derjenige, der everybody's darling war. Ich war immer derjenige, ich wollte immer Harmonie sorgen.
Ja.
Ne? Also ich war derjenige, der, meine Mama hat gesagt, ich war immer der, der immer gelacht hat, gelächelt hat. Und wenn meine Mama zum Beispiel traurig war, hat sie mich gesehen und war wieder glücklich durch mein Lachen oder sowas. Ich war immer fröhlich.
Ja.
Dabei habe ich dann aber gespürt, dass ich diese Maske dann auch getragen habe. Ich wollte es nicht zeigen, weil ich jemanden oder für jemanden getan habe, also Harmonie haben wollte, dass ja nicht irgendwie diesen Konflikten haben. Deshalb habe ich auch irgendwie Schwierigkeiten gehabt, wenn Konflikten kommen. Vielleicht kennt ihr von Zuhörern irgendwie das Gefühl, wenn ihr Konflikten habt, dann geht ihr aus dem Weg, also oder könnt ihr nicht aushalten sozusagen, ne? Oder geht ihr irgendwie aus der Bahn oder so, ne?
Ja.
Und das erklärt sich dann einiges, nachdem ich zurückgeschaut habe. So bin ich aufgewachsen. Also ich bin dann, habe dann irgendwie diese Spannung immer erlebt, gelebt, und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich, sage ich mal, viel Aufmerksamkeit bekommen hatte. Ich musste mich sogar um meine Schwester, kleine Schwester kümmern, weil die mit sich beschäftigt waren. Mhm. Also meine Mama war viel alleine, habe ich gehört, von ihr, habe ich dann mitbekommen. Und ich habe dann auch in Grundschule 7-mal gewechselt, ne? Und weil ich da eben, weil meine Mama und Papa sich verstritten haben und natürlich irgendwie getrennt war, aber auch die Trennung nicht nur durch die Erlebnis, was meine Mama erfahren hat, natürlich, ne, dass sie natürlich nicht mehr konnte. Und dann war das auch genau der Punkt, weil meine Mama in eine Sekte gegangen ist, ne, also in eine Sekte gegangen ist. Und ich war auch mehrere Jahre da und ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Grundschule auch mich nicht richtig gefühlt habe, ne? Also weil ja die anderen halt normal sind und ich war halt immer irgendwie Mittwoch und Samstag weg, ne? Mhm. Also wenn die anderen in die Schule gehen, wir gehen halt in die Sekte und die wissen halt nicht davon und dann irgendwann kam halt heraus, wo wir hingegangen sind und dann ja wurden halt irgendwie gemobbt, so mehr oder weniger.
Ja. Oh wow, also wenn ich das so höre, erstmal vielen Dank, ja. Lieber Gosi, dass du das direkt am Anfang so teilst und ich will es gar nicht bewerten. Auf jeden Fall war das eine sehr außergewöhnliche und aufregende, ja, und auch wahrscheinlich als Kind, wenn du das mal so versuchst, du hast irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen und hast ja dann den Weg gewählt, quasi deiner Mutter immer irgendwie eine Freude zu machen. Obwohl die Situation so schlecht war, hast du versucht, ja, dann ihr eine Freude zu machen und es irgendwie zu zeigen, Mensch, ich hab dich lieb. Ne? Das ist ja, das entscheidest du ja nicht bewusst, sondern das läuft ja dann so aus dem Unbewussten heraus. Ne? Und wenn ich das so höre, dann ist die ganze Kindheit ja geprägt dann von vielen Situationen, die wir keinem ja wünschen.
Ja.
Und, du hast ja dann irgendwann für dich entschieden, so, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. Ich will jetzt mal Richtung Deutschland. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, mit 18 Jahren, ich verlasse jetzt meine Heimat, ich verlasse jetzt auch die lieben Menschen um mich herum, die da waren, und versuche was ganz Neues, abgesehen von dem Nomadentum, was schon da war.
Nochmal kurz vielleicht darin zu gehen, um zu erklären oder mal aufzugreifen, wie du gesagt hast, dass ich das getan habe, weil ich meine Mama liebe. Ist es eigentlich nicht. Wir sind auch als Kind schon egoistisch. Warum? Weil wir als Kinder oder als Baby, als Menschen, wir wollen was? Wir wollen eigentlich nur Aufmerksamkeit und Liebe haben. Also ich habe das, sage ich mal, getan. Ich habe immer Harmonie getan, damit ich die Aufmerksamkeit bekommen hatte. Habe ich aber nicht bekommen, aber habe dann immer wieder mehr getan, sage ich mal.
Deine Strategie war quasi immer wieder was Gutes zu tun, um dir selber dann quasi was Gutes tun zu können. Ne?
Ich war immer freundliches, nettes Kind. So. Mhm. Dadurch habe ich dann Schwierigkeiten gehabt in erwachsenem Leben. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn die Türe mal jetzt gerade so seine Vergangenheit mal oder sein Leben gerade sich anguckt, dass du zum Beispiel nicht Nein sagen kannst. Ne? Das ist eine von meiner Kultur auch, dass es unfreundlich ist. Und zweitens eben dadurch, dass ich immer everybody's darling war. Also es ist das typische Helfer-Syndrom zum Beispiel, dass sie nicht zu sich stehen können, weil sie eben lieber jemand anderen helfen wollen. So. Und so war es der Fall.
Ja, das heißt, deine eigenen Bedürfnisse sind im Endeffekt dann auch nie richtig erfüllt worden. Ne? Du hast es versucht quasi über die Methode, dass du everybody's darling warst. Es hat vielleicht auch hier und da ein bisschen funktioniert, aber hat es dich richtig erfüllt?
Na, unbewusst ist es ja, also ich meine, ja, es ist ja eben genau diese Falle, ne? Also von der Helfer-Syndrom. Du siehst ja, dass du andere Menschen glücklich machen kannst. Bis zu einem Punkt, dass wirklich bei dir Leere spürst. Also, kannst du dir vorstellen, wenn du zum Beispiel ein volles Glas hast mit Wasser und dann verschenkst du immer, ne?
Ja.
Und dann bist du dann frustriert, dass du nicht mehr ein volles Glas hast, weil das Wasser alle ist. Und dann spürst du diese Leere. Und so war es dann irgendwann auch, weißt du? Ja. Also genau das ist das Problem, dass dann diese Spirale dann immer wieder kommt. Und du fühlst dann immer dein Glas von außen, dass ja von außen du die Bestätigung bekommst, ach, du bist so lieb, danke, dass du geholfen hast und alles, fühlt sich immer wieder auf. Wenn du das aber nicht bekommen hast, bist du broke? Also gehst du in einem tiefen Loch und du sagst, ja, okay, wenn ich nicht lieb bin, ne, dann bin ich nicht gut genug.
Ja. Und wie hast du es gelernt, dadurch da auszusteigen? Also dir erstmal dessen bewusst zu werden und da auszusteigen?
Nämlich erstmal wahrnehmen. Nämlich mir bewusst machen, dass es wirklich irgendwie ein Muster ist. Ne? Also alles, was bei uns passiert, also in uns passiert ist, passiert ja unterbewusst. 95% gibt es auch wissenschaftliche Studien davon. So. Und wenn du beispielsweise irgendwie wenn du in einem Ort bist, wo du neu bist, ne, also gehst du zur Arbeit und du musst ja irgendwie bewusst laufen. Also du musst halt wirklich achtsam sein, sage ich mal. Ne?
Ja.
Bis du 2 Wochen, sage ich mal, irgendwie immer die gleiche Spur läufst und dann läufst du automatisch. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du läufst und dann du spielst mit dem Handy und dann kommst du irgendwann an. Ne? Irgendwie. Ne? Aber das ist gespeichert in uns. Und das ist das Problem, dass wir dann sozusagen diese Bewusstsein in Unterbewusstsein dann tief eintauchen sozusagen.
Ja, wir machen indem wir quasi was anderes, obwohl die normalen Abläufe dann ganz normal sind. Ob das jetzt Gehen ist oder manche erleben das ja auch, wenn sie im Auto sitzen und nach Navigationsgerät fahren, dass sie sich dann einmal wundern, huch, bin schon da, ne? Also.
Ja. Ja. Genau. Und das ist das. Das ist erstens wahrnehmen, zweitens Impulse von außen. Also du kannst deine eigene Schwäche oder es gibt ja Blindenfleck nicht sehen. Ne? Also es gibt Menschen, die dir dann irgendwie auf die Fresse schlagen, sag ich mal, und du denkst halt, pff, was zur Hölle, also wer zum Teufel bist du? Warum passiert mir das?
Ja.
Ne? Warum passiert mir das? Anstatt zu fragen, irgendwie, warum ist irgendwie das Leben gegen mich, sondern was möchte mir das Leben sagen oder diese Menschen sagen? Warum kommt immer wieder, vielleicht kennst du so irgendwie solche Menschen oder solche Situationen, wo du denkst, irgendwie ist immer das Gleiche. Ne? Also das Leben oder das Universum wird dir geben, was du verdienst oder was du brauchst, nicht was du willst. Kannst es vergessen. Ja. Also erstmal, ja, und dann kannst du irgendwie verändern, dass du manifestieren kannst, dass du wirklich anziehst, was du willst. Aber erstmal, wenn du das nicht bewusst machst, dass eigentlich diese Muster immer wieder kommen. Also es ist wie, kommen immer wieder. Irgendwie, wenn du, entweder hast du immer die gleiche Partner oder ziehst du immer die gleiche Freunde, ziehst du immer irgendwie gleiche Arbeitsumfeld, die immer scheiße ist, oder als Führungskraft beispielsweise hast du immer Mitarbeiter, die dich immer die gleiche Nerv treffen oder diese gleichen Trigger nerven.
Ja.
Das ist ein Zeichen von Universum, Gott, Liebe, was auch immer, an was auch immer du glaubst, dass du wach bist, das wahrnimmst und dann hinterfragst, warum passiert mir das? Also gerade mir das, weil das Leben ist nicht gegen dich, das Leben ist für dich.
Es fühlt sich nur nicht
so an. Es fühlt sich so an. Richtig, genau. Ja, richtig.
Ja, jetzt sind wir ja sehr, sehr tief drin, gerade in der Thematik. Und wenn ich so darüber nachdenke und mich in eine Situation hineinversetze, wenn jemand quasi wieder das Beispiel von eben immer wieder denselben Partner anzieht oder der Chef, der kommt, ist immer wieder blöd oder die Leute in einem Umfeld, die nerven mich immer wieder aufs Neue. Das ist ja das, was du sagst, der Hinweis vom Universum, von wem auch immer, wie man das auch immer nennen möchte, was dir sagen möchte, hey, mein Freund, du hast einen blinden Fleck und du darfst für dich mal drüber nachdenken, was das mit dir zu tun hat und was du daraus lernen kannst. Ne? Und dann sagst du, ich muss einfach nur mal die Frage stellen, warum ist das gerade so und was willst du mir das sagen? Ist es so leicht oder hast du noch einen guten Hinweis, um diesen Prozess etwas zu unterstützen? Was hat dir dabei geholfen, diese Erkenntnis zu sammeln? Weil du hättest ja auch sagen können, boah, was ein Käse, ne? Also mit den ganzen Dingen, die dir passiert sind, ich will die gar nicht aufzählen, hätte dein Leben ja auch in eine ganz andere Richtung laufen können. Was ist so so ein Hilfsmittel, um das leichter zu machen, diese Hinweise zu erkennen?
Indem du anfängst, Selbstverantwortung zu übernehmen.
Ah, also, was heißt denn Verantwortung für dich?
Also ich liebe ja, also deutsches Wort, ne? In Verantwortung steckt ja auch Antwort drin. Wir suchen immer Antwort im Außen und geben irgendwie die Selbstverantwortung jemand anderen. Ja, also geben Schuld jemand anderen, das ist irgendwie, mein Partner ist irgendwie doof, mein Mitarbeiter können nicht so richtig irgendwie die Aufgaben erledigen, dies, jenes. Dabei haben wir eben diese Verantwortung anderen Menschen gegeben, abgegeben und dann finden wir eben die Antwort nicht, weil du es schon eben weggegeben hast.
Ja.
So, das heißt, was kann ich jetzt dafür tun, dass ich die Antwort finden kann? Was kann ich denn jetzt machen, dass zum Beispiel mein Partner glücklich sein kann, zum Beispiel, oder dass diese Situation verändert. Was habe ich denn davon? Also was habe ich denn für einen Anteil? Was kann ich denn für einen Anteil machen? Natürlich, wenn es in einer Beziehung ist, kannst du beides reflektieren, aber es gibt manche Beziehungen, du kannst es nicht erzwingen, dass sie auch sich damit beschäftigen. Und das ist genau die Frage halt, willst du das Leben anderer Menschen führen? Ja, oder lebst du das Leben anderer Menschen? Oder ist es wirklich deine Reise? Ist es wirklich dein Leben, die du gerade führst?
Ja.
Also ich denke auch genau die Antwort, wenn du wirklich gute Antwort haben möchtest, musst du gute Fragen stellen. Ja, also nicht irgendwie nur, wie kriege ich irgendwie morgen zu essen? Oder wann gehe ich zum Einkaufen? Oder, ne? Also wenn du nur die gleiche Fragen stellst, wirst du auch die gleichen Antwort. Aber das Verrückte ist ja, wir wollen immer oder wir erwarten das Ergebnis, andere Ergebnis, ne, machen aber immer das Gleiche. Das ist verrückt. Das sagt ja Albert Einstein schon, ne?
Ja. Genau.
Also aber wiederum verstehe ich das voll, weil wir auch Menschen, also es ist ja schon so, in neurowissenschaftlich ist ja schon basiert, ist ja schon so, dass unser Gehirn uns nur versucht zu beschützen. Das ist schon primitiv, das ist schon seit immer so, schon seit lange so. Und das zu erkennen auch, dass wir, dass unser Gehirn nur beschützen will und dann zu verändern, hey, das ist alles okay. Ja, und dann rauszugehen in eine sogenannte Komfortzone, ja, da findest du eben was. Das ist dann, ich glaube, John Lennon sagt das dann mal, dein Leben passiert das, wo du nicht mehr dort lebst, wo du bist, ne? Also so ungefähr irgendwie den Inhalt. Ja. Also ja. Da, wo außerhalb von einer Komfortzone ist.
Ja, also nicht das Gewohnte im Endeffekt. Wobei wir wollen ja Gewohnheiten und Muster und so auch nicht abstrafen, sondern sie haben ja gewisse Funktionen. Ne? Sie schaffen ja im Endeffekt den Raum, dass wir ja unser Leben, unsere Ziele und das, was wir so haben, auch wirklich gestalten und erreichen können. Nur der Punkt ist, wie du das so andeutest, korrigier mich bitte, wenn ich das nicht richtig wahrgenommen habe, bestimmte Gewohnheiten sind einfach nicht mehr förderlich für unser Vorgehen. Nehmen wir mal das Beispiel, was du von deiner Kindheit erzählt hast. Du hast eine bestimmte Routine, eine gewisse Strategie gewählt, um Aufmerksamkeit, um Liebe zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Du hast es trotzdem weitergemacht in der Hoffnung, dass es irgendwann klappt. Und ich glaube, wenn wir Strategien im Laufe unseres Lebens aufbauen, dass die irgendwann so automatisiert stattfinden, dass wir gar nicht mehr wissen, dass sie wirklich da sind. Und was wir machen können, ist, glaube ich, darüber nachzudenken, sind sie jetzt noch hilfreich für das, was ich jetzt in meinem Leben haben will oder was ich zukünftig haben möchte. Und dann das zu machen, was du sagst, okay, ich übernehme tatsächlich Verantwortung für das, was da ist und was ich um mich herum wahrnehme. Ich finde dieses Bild so schön, dass du die Umwelt quasi als Spiegel wahrnimmst, die den Hinweis gibt, du hast da gegebenenfalls eine Aufgabe oder einen blinden Fleck, den du bisher nicht wahrgenommen hast.
Ja, genau. Und das eben zu anzuerkennen und dann zu verändern, wenn du das wirklich andere Lebensreise haben möchtest. Also wenn du da glücklich bist, hey, dann bleib da. Frag dich wirklich, bist du wirklich glücklich? Oder ist das ist nur so lauwarm? Bist du ein lauwarm Leben oder bist du auch richtig großartiges, abenteuerliches Leben haben, die wirklich, wo du zurückdenkst, was ist das für ein Tag gewesen? Was ist das für ein Jahr gewesen?
Ja.
So. Ich habe das Gefühl, ja, dass hier gerade in dieser Gesellschaft wir irgendwie, ne, also so wie du es schön gesagt hast, ne, dass wir nur die Erwartungen irgendwie von Gesellschaft oder von unserer Familie dann bekommen haben, das ist ja das, was unsere Kultur ist, ja, und machst halt deine Schule, machst dein Studium oder Ausbildung in dem Fall auch in Deutschland, machst ein gescheites Job und wenn du einen Job hast, dann heiratest du mal, ja? Ich glaube, das ist in der jungen Generation nicht mehr, aber ist immer noch irgendwie prägend, so bei uns, bei mir auch. Und wenn du zum Beispiel einen Job hast, dann baust du halt irgendwie ein Haus. Also das ist so ein Schema. Unser Leben ist nicht ein Schema, das ist nicht eine Linie. Das ist so langweilig. Ja, also wenn eine Linie ist, dann bist du tot.
Da sind wir bei der Flatline, bei dem Herz, wie heißt denn das?
Genau.
Bei dem,
Herzfrequenz oder.
Genau, bei der Herzfrequenz, Flatline ist einfach nicht gut. Ne? Das würde mich jetzt mal gerade total interessieren. Jetzt, du hast ja so den Blick, quasi die Kultur aus Indonesien, du hast die deutsche Kultur ja einige Zeit kennengelernt, dich mit integriert. Sind wir Deutschen da besonders gefährdet für, so bestimmte Routinen, so bestimmte Sachen einfach immer laufen zu lassen, völlig egal, ob wir damit glücklich sind oder nicht? Wie ist so dein Blick
darauf? Ja und nein. Das Jahr ist es wirklich, ich schätze so sehr, durch die deutsche Kultur schätze ich wirklich die Ehrlichkeit und die Direktheit. In Indonesien eiern zu viele Menschen rum. Ich bin ja auch wieder in Indonesien. Ich habe das Gefühl, ich bin zu deutsch geworden, weil mich macht es irre, wenn jemand nicht einhält, was sie verspricht. Ja, also ja. Weil es ja auch ein Respekt, ne? Also es ist eine Wertschätzung anderer Menschen, die Zeit anderer Menschen. So. Und wiederum ist es ja auch die Dualität, das ist, da können wir auch mehr darüber reden, dass die Menschen hier dann entspannter ist, ne, dass es irgendwie nicht das Leben zu ernst nehmen, irgendwie zu wichtig nimmt oder sowas, dass man auch spielen kann, was entspannter sein kann. So, das ist irgendwie die Schwierigkeit natürlich. Pünktlichkeit, das habe ich schon immer geliebt, oder das, da war ich schon pünktlich gewesen. Ich glaube, ich habe das Blut von meinem Opa. Mein Opa ist Elitesoldaten, also Trainer von Elitesoldaten. Wenn er zum Beispiel immer noch zum Beispiel, wo er schon lange nicht mehr da gearbeitet hat, wenn wir beispielsweise um 6 einen Termin haben, da sitzt er schon um 7 und die anderen, alle Familien so irgendwie, das ein bisschen, er sitzt die ganze Zeit und chillt. Ja? Und das habe ich zum Beispiel in Deutschland sehr gerne gemocht. Und dann das strategische Denken. So, das strategische Denken, dass man zum Beispiel schon im Voraus denken kann. So. Das Nein ist es wirklich, dass die Deutschen zu viel denken. Das ist zu viel im Verstand, dass sie nicht spüren können, was ihr Herz sagt. Wir haben mehrere Instanzen in unserem Körper. Wir haben unseren Körper, wir haben unseren Geist, wir haben unsere Seele, nicht nur Kopf. Wobei ich verstehen kann, wenn ich jetzt wirklich wieder mein Thema komme, meine Identität, dass unsere, also dass die deutsche Ahnen oder Vorfahren, ja, so ja. Muss man denken. Das ist ja, Deutschland ist ja das Land der Dichter und Denker.
Richtig.
Ja? Also die Erschaffer der Welt ist ja von Deutschland auch, ja. Und ja. Die großartigen Ideen kommen auch in Deutschland. Das Problem ist halt aber wiederum, dass die Deutschen zu stark in Sicherheit dann ist, dass zu konform ist, dass die irgendwie nicht das Leben Abenteuer ist. Das heißt, entsteht dann auch Angst irgendwie, ja, das macht man nicht, irgendwie, das muss man euch mal überlegen, da guckt mal genau hin und sowas. Ne? Da leben wir dann im Mangel.
Wir Deutschen so. Lieben ja die Sicherheit, ne? Das ist ja,
richtig.
Das ergibt sich ja aus dem, was du gesagt hast, aus, komm, wir planen mal, wir gehen mal strategisch ran, wir machen mal ein Konzept, am liebsten für die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte, wie das Leben quasi laufen soll. Und das gibt ja so eine gefühlte Sicherheit, wobei wir zwar ja wissen, dass es die Sicherheit auf dieser Welt nicht gibt, sondern ja immer nur die gefühlte. Und
ja.
Da quasi herauszugehen und auch mal wahrzunehmen, das, was du sagst, bewusst mal reinzufühlen, ist das, was ich hier gerade tue, ist das eigentlich das, was ich will? Ist das mein Abenteuerleben, was ich haben will? Oder ist das halt, wie du sagst, lauwarm?
Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.